Willkommen im Headspace.
Willkommen im Headspace. Im November 2021 hat Aaron auf einmal gesagt, so, ich werde jetzt ein Buch veröffentlichen. Seit 22 hat er dann wirklich auch den Weg gegangen, sich aufzuhalten in der Buchbubble und hat im September 22 dann auch veröffentlicht. Das heißt also, er hat ein Ziel, er hat es umgesetzt, er hat es durchgezogen. Und heute ist er hier, um mit mir darüber zu sprechen, was sich schon in dieser Zeit verändert hat und wie er eigentlich überhaupt auf die Idee kam, zu sagen, so, ich veröffentliche jetzt. Deswegen, hallo Aaron Weigel, schön, dass du hier bist im Buchbiest-Podcast mit mir. Hi, mein Name ist Hanna Buchmarketing und ich freue mich sehr, dass du da bist.
Hi Hanna, schön, dass ich da sein darf. Ich freue mich sehr.
Was war denn eigentlich so dieses, du hast so gesagt, da habe ich beschlossen, dass ich ein Buch veröffentliche. Gab es da irgendwie ein auslösendes Moment?
Ja, den gab es tatsächlich und das war die Corona-Pandemie. Ich saß daheim, fünfte Überarbeitung am Stück. Ich habe jahrelang dieses Manuskript bearbeitet und überarbeitet. Und nachdem ich nichts zu tun hatte, weil hier alles brach lag, habe ich an mir gedacht, ich mache jetzt einfach noch eine Überarbeitung und schieb jetzt das Veröffentlichen einfach noch weiter vor mir her. Ja, und dann kam meine Freundin und hat gesagt, sag mal, möchtest du jetzt nicht einmal wirklich das durchziehen? Oder machst du jetzt weiter 10 Jahre lang Überarbeitungen? Dann habe ich eine Nacht drüber geschlafen und habe dann beschlossen, ja, ich ziehe jetzt durch. Ich gehe das jetzt wirklich ernsthaft an.
Damit war sie also quasi so ein bisschen das Auslösemoment.
Richtig, genau, richtig.
Aber manchmal braucht man ja auch einen kleinen Tritt. Und es gibt ja tatsächlich, und das ist vielleicht jetzt gerade, wenn jetzt jemand zuhört und auch zu diesen Menschen gehört, die das wirklich sehr, sehr lange vor sich her schieben, sehr lange dabei sind, lass das bitte den Weckruf sein, es wirklich durchzuziehen. Genau. Allein schon seitdem es diesen kurzen, also in der kurzen Zeit, seit es den Buchbiest-Podcast gibt, gab es jetzt also schon 3, die sehr lange an ihrem Buch gearbeitet haben, gesagt, jetzt ist es soweit. Ich glaube, eine mit 10 Jahren, du jetzt mit 5 Jahren und ich glaube, die andere sogar auch nochmal 10 Jahre. Also es kann sein, dass es danach was ganz anderes passiert und viel schneller geht. Du hast dann das Buch veröffentlicht, du arbeitest, glaube ich, aber auch jetzt schon am nächsten.
Genau, richtig. Also ich bin mit dem zweiten auch schon fast fertig. Lektorat geht voraussichtlich im März an den Start. Mhm. Also ich habe noch ein paar Kapitel zu überarbeiten, aber grundsätzlich der Großteil, bis auf das Finale, steht schon.
Nun kenne ich dich ja schon ein bisschen, da du ja auch mit mir ein Coaching gebucht hattest. Wir haben ja zusammengearbeitet, um über Instagram zu sprechen und über die Art und Weise zu sprechen, wie man sich dort vermarkten kann und seine Bücher vermarkten kann. Das heißt also, du hast sehr schnell dann auch gesagt, von wegen, ich mache das jetzt und ich brauche Hilfe dabei. Was hast du denn noch gemacht, um dein Buch zu vermarkten? Also du hast ja dann auch schon mit dem Community-Aufbau vorher begonnen.
Ja, also ich muss sagen, rückblickend hätte ich das ein bisschen früher auch gemacht, aber ich war ja wirklich bei Null gestanden, also ich hatte keine Ahnung, ich hatte von Marketing keine Ahnung, ich hatte von dem Community-Aufbau keine Ahnung und von dem, was das bedeutet, dass man auch als Autor dann sich präsentiert und auch nach außen geht, hatte ich auch, da war ich blank, also ich habe mir das alles erarbeiten müssen, Schritt für Schritt und das hat tatsächlich auch gedauert. Von dem Moment an, wo ich gesagt habe, ich schicke das Buch jetzt ins Lektorat, bis zur Veröffentlichung war es genau ein Jahr, wobei da wahnsinnig viel Recherche auch dabei war, wahnsinnig viel sich einlesen in Themen, in Marketing, in Instagram. Instagram hatte ich auch keine Ahnung, deswegen das war alles aufwendig. Mir fällt
gerade auch ein, dass wir überwiegend über dein Newsletter gesprochen haben.
Dass auch das gar der, nicht auch Instagram der, ja, war. Richtig, genau. Also auch der Aufbau von der Homepage alleine, das hat mich Nerven und graue Haare gekostet und der Newsletter auch den einzubinden auf die Website, wenn man sich damit nicht auskennt von Haus aus, wenn man dann nicht weiß, wie das funktioniert, muss man sich in alles einlesen und das hat alles eine Zeit gedauert.
Obwohl ich jetzt mal ganz kurz einhaken möchte, es weiß ja keiner von Haus aus, wir werden ja nicht geboren und wissen, wie ein Newsletter funktioniert oder wie eine Website aufgebaut ist. Es ist ja alles immer eine Sache, wo man wirklich Zeit investieren muss, wo man lernen muss, wo man viel machen muss. Bei mir waren es jahrelang, dass ich bei der Zeitung gearbeitet hatte, Social Media bespielen musste, für verschiedene Plattformen also geschrieben habe, dass ich gucken musste, wie ich einen Beitrag bebildere, am besten ein Video dazu mache, dann vielleicht sogar noch ein Live-Ticker. Also es gab ja, ich wurde ein bisschen dahin gedrillt und konnte dann mit dem Werkzeugkasten, den ich hatte, das auf andere Plattformen übertragen. Aber es auch danach hat es wahnsinnig Zeit gekostet und Weiterbildung gekostet. Also und Nerven und graue Haare übrigens auch. Also nur weil es Spaß macht, heißt es nicht, dass es nicht anstrengend ist. Also Ich finde aber trotzdem, wenn man halt diesen Spaß entwickelt, kann es halt sehr viel bringen. Hast du denn da deinen Spaß denn gefunden oder suchst du den noch?
Ja, nein, überhaupt nicht. Also es gibt natürlich immer diese Momente, wo du dann am Verzweifeln bist, weil du irgendwo nicht vorankommst oder weil du vielleicht auch ungeduldig bist. Aber ich habe das total genossen, das aufzubauen und mache das auch immer noch. Es macht mir total Spaß und ich kann mich jeden Tag motivieren, da Stunden mit dazu zu verbringen. Also es ist eine große Leidenschaft geworden.
Vielleicht jetzt mal kurz zu diesen ursprünglichen Fragen. Was hat sich denn in der eigentlich dann doch recht kurzen Zeit, obwohl es ja jetzt auch schon 2 Jahre fast sind, verändert für dich in dieser Arbeit innerhalb der Buchbranche?
Das ist
außer alles.
Alles. Also ich habe so das Gefühl, es geht in die Richtung, dass Dinge sich automatisieren. Ja, dass man anscheinend mehr mit KIs arbeitet. Also ich persönlich, ich arbeite gern mit Grafiken. Ich versuche mich in der Richtung da so ein bisschen hinzubewegen. Ansonsten, der Prozess, ich kann es nicht genau sagen.
Na, es geht ja nicht darum, von wegen, wie sich die Buchbranche verändert, sondern wie sich es für dich verändert hat. Das meine ich vor allem. Aber es wäre ja dann wahrscheinlich auch dieses sich professionalisieren, Dinge ausprobieren, dranbleiben und offen sein für Neues, behaupte ich jetzt einfach mal.
Ja, also für mich persönlich geht es darum, Prozesse auch zu vereinfachen, auch zeitlich zu vereinfachen, weil ich im Augenblick noch sehr viel Zeit mit Erstellen von Grafiken zum Beispiel verwende für Beiträge. Und ich möchte ja schreiben. Ne, Manuskripte schreiben, Bücher schreiben und dazu gucken, dass man das außenrum ein bisschen, sagen wir, entschlackt, dass man die Hauptarbeit, die man eigentlich machen will, das Schreiben, dass ich dafür mehr Zeit habe.
Ja, also im Endeffekt, du sagst, du kannst es nicht sagen, aber es ist ja genau das. Ja. Ist ja genau das, wo man dann auch merkt, was du versuchst und wo einem jetzt Gott sei Dank ja auch teilweise diese die Werkzeuge an die Hand gelegt werden. Wir sprechen jetzt gerade mal kurz für den Hintergrund an dem Tag, wo Threads in der EU quasi zugelassen wurde. Das heißt, Threads ist ja diese Unter-App von Instagram. Auch hier springe ich einfach mal ganz kurz das mit rein, weil es um Automatisierung und Vereinfachung geht. Hat man manchmal so das Gefühl, jetzt kommt das nächste wieder dazu, der nächste Kanal, den man bespielen muss. Andererseits kann man von dort, wenn man dort was geschrieben hat, jetzt auch, weil du sagst, Grafiken erstellen, es schnell mal mit rübernehmen und daraus einen Instagram-Beitrag machen. Das heißt also, wenn man es richtig nutzt, kann einem wieder eigentlich mehr Plattformen dabei helfen, mehr zu schaffen in weniger Zeit.
Genau, und es geht ja, glaube ich, auch darum, einen Mehrwert zu schaffen für seine eigene Arbeit.
Oh ja.
Da glaube ich, das betrifft sowohl Grafiken als auch Texte, dass man guckt, dass man ein bisschen effizienter auch arbeitet. Also ich bin jemand, ich arbeite oft wahnsinnig ineffizient. Ich fange dann 5 Baustellen gleichzeitig an, ja, und werde dann mit nicht so richtig fertig und versuche dann manchmal auch Dinge sehr verkopft anzugehen. Und dann ist das Ergebnis dann vielleicht nicht so, wie ich mir das wünsche. Und deswegen an der Stelle braucht es sehr viel Zeit, dann zu Potte zu kommen und dann seine Beiträge und seine Posts dann vorzubereiten. Und ich glaube, dass das in der Zukunft leichter werden wird. Also auch, weil man dazulernt und das Handwerkszeug, das einem zur Verfügung gestellt wird, das kommt jetzt auch nach und nach. Und vereinfacht sich auch.
Im Endeffekt, wenn wir mal darüber nachdenken, jetzt auch, wie sich das verändert hat, auch, ich weiß gar nicht, seit wann jetzt beispielsweise Canva an den Start gegangen ist, aber das war ja auch so ein Gamechanger für uns, die Marketing für sich und andere betreiben, weil man nicht auf einmal Adobe Photoshop lernen musste, sondern weil es intuitiv war, schnell zugänglich war. Also es soll jetzt keine Canva-Werbung sein, aber ich weiß gar nicht, ob es eine Alternative gibt, außer jetzt ein Foto machen oder beispielsweise jetzt sowas wie eine Threads-Grafik nutzen oder was selber aufmalen, aber es ist halt sehr einfach, sehr schnell geworden und dadurch sehr viel möglich geworden. Es war ja so ein kleiner Quantensprung in der Art und Weise, wie wir Content erschaffen können. Und das Gleiche geht ja auch weiter mit dem, wie wir allein schon mit dem Handy, was wir für Videos machen können. Einfach das Ding ist in der Hosentasche, wir müssen da eigentlich nur reinsprechen und es geht sehr schnell, sehr einfach, wenn wir halt gucken, wie wir es aufbauen und dass wir es halt auch nicht verkopfen. Ich glaube, das ist immer noch so eine Schwierigkeit. Da sind wir wieder bei dem Thema Spaß dran finden.
Ja, also Canva ist tatsächlich ein wahnsinnig wichtiges Werkzeug für mich. Ich arbeite da auch mit und das hilft mir, weil es unglaublich viele Möglichkeiten hat. Und ich tobe mich da, was Grafiken erstellen angeht, total gerne aus. Also du sagst Spaß, das macht mir tatsächlich wahnsinnig Spaß. Es gibt da ganz viele Felder, wo man sagt, manche Dinge machen einem keinen Spaß beim Marketingaufbau und beim, ja, also ich mache zum Beispiel mit dem Newsletter, ich fremdel da nach wie vor so ein bisschen damit. Mhm. Aber Grafiken zum Beispiel erstellen, da habe ich wahnsinnig viel Spaß dabei. Klar, natürlich, die Möglichkeiten, die du mit Canva hast, die sind fast unendlich. Also auch da kannst du dich komplett drin verlieren. Mhm. Aber wenn man das schafft, sich ein bisschen auf eine, auf ein Thema zu fokussieren, auf das, was man damit gerade erstellen will, dann ist das wahnsinnig nützlich und macht großen Spaß.
Also ein Gedanke, über den ich schon jetzt öfter mal nachgedacht habe und weil du es jetzt gerade sagst, also ich bin da nach wie vor der Meinung, dass ein Newsletter was ganz Wichtiges ist. Ja. Eigentlich muss es nicht unbedingt ein Newsletter sein, wenn man eine gewisse Alternative hat. Entweder, also eine, wo man eine Community aufbauen kann, zum Beispiel ein Discord-Channel, zum Beispiel eine WhatsApp-Gruppe. Hier kommt natürlich darauf an, inwiefern man tatsächlich Mobilfunknummern weitergeben möchte und einsammeln möchte. Da könnte noch so eine kleine Barriere sein. Aber beispielsweise, wie gesagt, so ein Discord-Channel oder ein Mitgliederbereich auf der Webseite. Also hier gibt es Möglichkeiten, diese Community aufzubauen und fester zu halten, dichter dran zu halten, als über Newsletter. Es hat alles ein bisschen Vor- und Nachteile, aber vielleicht wäre das ja eine Alternative, die für dich auch einen besseren direkten Austausch bringt.
Ja, so Optionen zu haben, ist immer ganz gut, sich zu überlegen, okay, wenn das eine nicht funktioniert, was könnte man dann alternativ machen? Also die Wege sind ja ganz unterschiedlich, die es gibt.
Mhm. Obwohl ein Newsletter, jetzt muss ich auch wieder so sagen, den Vorteil hat, seine E-Mail-Adresse ändert man ja nicht so häufig.
Ja,
das heißt, richtig. Da guckt man immer in den Postkasten rein, während bei Discord das auch einschlafen kann, wenn man halt beispielsweise nicht reingeht und reinguckt. Ja. Es hat halt alles so seine Vor- und Nachteile. Dafür ist es halt unmittelbar und direkt und im Austausch möglich. Ja. Aber da muss man halt ein bisschen auch gucken, inwiefern man das halt in seine Strategie einbaut. Und da muss ich sagen, du hast definitiv recht, nicht alles macht Spaß. Und für mich ist halt dieses Planen und strategisch überlegen, was wie funktioniert und E-Mails vorbereiten. Also einzelne Newsletter-E-Mails schreibe ich sehr gerne, weil da man schöne Geschichten erzählen kann, die auf den Punkt kommen. Aber so ich sag mal, Verkaufs-E-Mails oder E-Mails so vorbereiten, das ist auch nicht so meins. Automationen bauen. Obwohl man ja was davon hat hinterher. Aber ja, es automatisiert sich auch viel, das stimmt. Aber man muss gucken, dass man da nicht den Bezug verliert. Ja. Also ich muss da gucken.
Ja, richtig. Und dass man da auch nicht zu viel Zeit dann reinbuttert. Also ich als schreibender Mensch muss da immer gucken, dass ich da nicht dann 3 Stunden an so einer E-Mail dran sitze, sondern wirklich sage, okay, meine Tagesziele, auch was das Schreiben angeht, dann einzuhalten. Und deswegen, ja, das ist die große Herausforderung. Das Zeitmanagement.
Das stimmt. Ja, Mensch, ich wollte aber noch mal so ein bisschen gucken, du hast ja gerade schon von den technischen Trends gesprochen. Siehst du denn momentan thematische Trends? Guckst du quasi über den eigenen Tellerrand, das eigene Buch hinaus, was andere so machen? Merkst du das? Ich meinte, du schreibst ja vor allem über Engel und ich weiß gar nicht, sind Dämonen auch dabei?
Ja.
Also Engel, Dämonen, also im Fantasy-Bereich. Ja. Was merkst du denn, welche Gespräche sind gerade da? Welche Themen, welche Trends bekommst du da mit?
Ja, also ich habe das Gefühl, Drachen sind gerade im Kommen. Da scheint es gerade recht viel zu geben. Gibt ja doch den ein oder anderen rechten Erfolg bei wirklich großen Autoren. Und von daher kann ich mir gut vorstellen, dass da einiges jetzt dann noch nachkommt.
Oh ja, durch Fourth Wing wahrscheinlich.
Ja, genau, richtig.
Mhm. Ja. An dem Wort kommt man auch gerade nicht vorbei.
An dem Wort nicht und an dem Buch kommt man auch nicht vorbei. Ja. Ich habe es noch nicht gelesen.
Ich habe es mir jetzt als Hörbuch gehört. Ich habe versucht gerade, wenn ich Zeit habe, mal so ein bisschen reinzuhören. Aber ich bin noch nicht weit gekommen. Aber der Anfang ist zumindest ganz vielversprechend. Jetzt reden wir schon über Bücher, aber Anfang ist ganz vielversprechend, weil es einigermaßen hinbekommen wird, es ist nicht zu sehr as you know, Bob. Kennst du, weißt du, was das ist? Wir hatten das Ganze auch mal, ich weiß gar nicht, ob wir das schon als Folge hatten beim Zeilenschinger, da sprechen wir ja mehr über Schreibthemen, aber ich möchte es trotzdem ganz kurz anbringen. As you know, Bob ist halt dieses etwas sehr Konstruiertes, um jemanden zu erklären, der eigentlich den gleichen Wissensstand hat, was gerade passiert, damit man es nicht untereinander erklärt, sondern damit die Leserin oder der Leser erfährt, was gerade los ist. Von wegen, da gab es jedenfalls einen Dialog, so von wegen, na, wie du weißt, Bob, haben wir ja momentan eine Ernährungsknappheit, weil uns das Volk A angegriffen hat. Ja, genau, das weiß ich. Und das ist halt dadurch sehr konstruiert, dass du es halt wirklich, die reden ja nicht natürlich so miteinander. Es wird also nicht.
Die wollen das dem Leser einfach nur ins Gesicht drücken, worum es eigentlich geht.
Es ist eine Form von Show don't tell.
Ja, also, aber
beziehungsweise Tell statt Show, aber ja, es kann schon störend sein, muss man ganz ehrlich sagen. Ja,
also wenn man das zu offensichtlich macht, dann nervt es. Also jemand, der viel liest und der sich mit dem dahinter auch ein bisschen beschäftigt, der erkennt das relativ schnell raus, dass es eigentlich dieser Satz oder diese Zeile da nur steht, damit der Leser noch auf dem Laufenden ist. Und das Problem da ist aber, wenn man das zu offensichtlich macht, dann fühlt man sich als Leser ein bisschen für blöd verkauft.
Und bei Fourth Wing, ist es zumindest so gelöst, dass sie halt ja sehr viel gelesen hat und dann dorthin geht, wo also sie sollte, glaube ich, Schreiberin werden und muss dann jetzt Reiterin werden. Und während sie gerade was Gefährliches tut, um sich zu beruhigen, betet sie sich selbst nochmal die Dinge vor, die sie auswendig gelernt hat, was jetzt den Weltenbau quasi angeht. Also es ist genau das Gleiche, dass du eigentlich, wenn du analytisch liest, sind das Informationen, die sie natürlich weiß und sich, um sich zu beruhigen, nochmal laut quasi ausspricht, beziehungsweise laut denkt, dass man das nochmal liest als Leserin oder Leser. Aber natürlich ist es eigentlich nur, um zu erklären, wie diese Welt aufgebaut ist und welchen Clinch mit welchen, also dass da welche Kriege waren und so. Aber es ist interessanter Schachzug. Also es stört nicht, aber es ist schon... I see what you did there.
Es ist clever, aber eingebaut. Also ja. So clever eingebaut, dass man das Gefühl hat, ja, das macht jetzt Sinn, dass das an der Stelle platziert ist.
Wir schweifen ab, aber ich finde, es ist eigentlich ganz wichtig, auch mal so ein Thema mit reinzubringen. Immerhin hören hier AutorInnen zu, du bist Autor, ich bin Autorin, im nächsten Jahr werde ich veröffentlichen, sage ich so oft, bis ich es auch wirklich mache. Und deswegen vielleicht auch nochmal die Frage, aber wie geht's denn bei dir weiter? Was meinst du denn, wie sich deine Arbeit, auch deine Autorentätigkeit weiterentwickeln wird?
Also nächstes Jahr kommt erstmal das zweite Buch raus. Und ein Hörbuch kommt auch raus. Oh. Das Hörbuch kommt wahrscheinlich sogar noch vor dem zweiten Band raus. Und ich habe vor, nächstes Jahr ganz, ganz viele Messen zu besuchen. Und zwar nicht mehr als Gast, sondern auch als Aussteller, als Teilnehmer.
Und sehen wir uns in Leipzig?
Leipzig wird wahrscheinlich schwierig. Die habe ich fast schon ausgeschlossen. Das kriege ich zeitlich nicht hin.
Buch Berlin
auf jeden Fall. Das ist
dann
auf jeden
sehen Fall wir uns
bei Buch. Da sehen wir uns auf jeden Fall.
Hinweis für jemanden, der sich noch für Buch Berlin entscheiden möchte. Bis zum 31. Dezember gibt es noch 20% Rabatt auf den Stand. Ich werde gucken, dass ich mir den Stand buche, bevor ich diese Sendung hier ausstrahle. Aber einfach nur mal ganz kurz dieser Service-Hinweis, dass es hier noch Möglichkeiten gibt zu sparen. Und es sind dort tatsächlich, ehrlich gesagt, ein sehr, sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis.
Ich glaube, da müssen wir uns nochmal drüber unterhalten. Die Info könnte ich jetzt gut brauchen.
Ja, wie gesagt, 20% bis zum 31.12.
Bombe, ist noch ein bisschen Zeit. Ja, auf jeden Fall, genau. Buch, Hörbuch, das kommt auf jeden Fall nächstes Jahr und ich hoffe einfach, dass ich mich ein bisschen professionalisieren kann noch, dass ich in meinen Abläufen und Strukturen mich ein bisschen festigen kann, damit ich ein bisschen effizienter arbeiten kann und dass es ein bisschen planvoller auch ist. Ich versuche auch, was Beiträge angeht, was Newsletter-Beiträge angeht, versuche ich einfach nochmal eine Schippe draufzulegen und hoffe einfach, dass ich ganz viele Menschen für meine Romanreihe begeistern kann und für die Arbeit, die ich da reinstecke.
Also ich habe zwei große Fragen. Ja. Ich fange mal mit einer an und zwar im gestrigen Kurzinterview habe ich gerade eine Sprecherin hier zu Gast gehabt und wir haben auch darüber gesprochen, inwiefern es halt überhaupt möglich ist, dass Self-PublisherInnen Hörbücher machen können. Weil das sind ja wahnsinnige Kosten, wenn man das halt als pauschal nicht unbedingt, aber als einfach bezahlt. Darf ich fragen, wie du das geregelt hast? War das so ein, ich beteilige dich an den Einnahmen oder seid ihr euch anders einig geworden? Darf ich fragen, wie du das gemacht hast?
Ja, klar darfst du fragen. Also die Einnahmenteilung, die war im Gespräch ursprünglich mal, haben wir dann aber nicht gemacht, weil das einfach auch voraussetzt, dass man schon eine gewisse Reichweite hat und eine gewisse Größe hat. Soweit bin ich jetzt noch nicht. Wir haben das so gemacht, also es läuft über einen Hörbuchverlag. Und ich habe aber den Sprecher, den bezahle ich im Voraus. Ja, wie es dann mit weiteren Projekten ist, wie es dann später mal ist, das wird man dann sehen, je nachdem, wie erfolgreich das dann auch ist und wie das funktioniert.
Da muss ich jetzt aber nochmal einhaken. Du machst das über einen Hörbuchverlag, aber du bezahlst trotzdem den Sprecher.
Genau, also ich mache der Hörbuchverlag fungiert als Distributor.
Ah, okay.
Genau, richtig. Und ich arbeite aber mit dem Sprecher zusammen. Also.
Und wie bist du an den Verlag gekommen? Einfach angeschrieben oder ist das...
Also ich habe einem Aufruf gefolgt, genau wo eine Hörbuchsprecherin eben ein Angebot gemacht hat für Self-Publisher, die damit einsteigen wollen. Und daraufhin hatte ich mich dann gemeldet, weil ich das Angebot recht interessant fand. Und die arbeitet aber, oder derjenige, der das jetzt mit mir macht, die arbeiten mit dem Hörbuchverlag zusammen, weil man das ohne Hörbuchverlag nicht gut machen kann. Das ist zu kompliziert, da ändert sich zu viel. Und das ist für jemanden, der da außen steht, dann zu komplex. Und dementsprechend machen wir das zu dritt, also mit dem Hörbuchverlag und mit dem Hörbuchsprecher und ich aber arbeite aber direkt mit dem Hörbuchsprecher zusammen.
Es ist also auch so ein bisschen die Verteilung, also sozusagen genau auf die verschiedenen Plattformen, Audible, Spotify.
Genau, richtig, das ist
was gibt's noch? ich weiß, wo Podcasts sind, aber ich weiß nicht, ob überall auch Hörbücher dann sind. Darf ich fragen, weil du sagst, ich möchte ja gucken, dass wir hier, dass es wirklich eine Hilfe ist und Fragen stellen, auch wenn man manchmal nicht gerne darüber spricht, über Geld redet niemand gerne.
Ja, klar.
Aber wie viel hast du denn dafür bezahlt?
Also deutlich weniger auf jeden Fall, als das normalerweise der Fall ist. Also das kann ich sagen. Sonst hätte ich es auch nicht gemacht. Also meines Wissens, ich bin jetzt nicht ganz tief in der Materie drin, zahlst du schon einen mittleren bis hohen vierstelligen Bereich dafür, für so einen Einsatz von einem Hörbuchsprecher. Und ich habe ein sehr, sehr gutes Angebot bekommen, sage ich es mal so.
Okay.
Ne? Und das war dann auch für mich die Grundlage zu sagen, okay, wenn ich so ein Angebot bekomme, dann mache ich das jetzt. Ich hatte ursprünglich eigentlich nicht vor, jetzt schon ein Hörbuch zu veröffentlichen. Habe aber gesagt, wenn sich die Gelegenheit jetzt so bietet, dann mache ich es trotzdem.
Ja, klar. Also, nimm mal mit, ne?
Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Und bereue es auch bisher nicht, weil die Aufnahmen, die ich bisher, wo ich bisher reingehört habe, das ist atmosphärisch so gut und so dicht. Das hebt dieses ganze Projekt, das ganze Romanprojekt nochmal auf ein anderes Niveau. Und wenn ich das selber höre, dann kommen mir selber nochmal neue Ideen und neue Inspirationen. Also das verändert ein Stück weit sogar meine Perspektive auf das weitere Schreiben und auf mein Bild, was ich von meiner ganzen Romanreihe überhaupt habe. Und das ist eine sehr wertvolle Erfahrung.
Das ist spannend. Das ist richtig spannend. Wie sieht's denn aus? Wie geht's denn weiter? Also du arbeitest ja Vollzeit noch als, aber je nachdem, was dein Ziel ist, du arbeitest ja Vollzeit als, wie war das nochmal?
Heilerziehungspfleger.
Heilerziehungspfleger, ja. Genau. Möchtest du das weiterhin Vollzeit machen? Hast du zumindest Pläne, dass das irgendwann sich ändern soll? Also hier geht's ja wirklich darum, was deine eigenen Ziele sind.
Also da muss man, glaube ich, realistisch bleiben. Wenn ich irgendwann mal die Möglichkeit hätte, dann würde ich schon sagen, okay, ich würde da vielleicht ein bisschen weniger machen und mich mehr dem Schreiben widmen. Also das wäre auf jeden Fall ein Ziel. Das würde ich mir wünschen, sage ich mal. Wie realistisch das ist, das kann ich nicht einschätzen. Das kommt drauf an, wie sich das entwickelt. Aber die Leidenschaft fürs Schreiben ist schon so groß, dass ich sage, ich würde da definitiv gerne mehr Zeit für investieren.
Ja, schön. Also ich drücke dir auf alle Fälle ganz doll die Daumen, dass das auch in die Richtung geht, wie du dir das wünschst. Ich finde das bloß auch immer ganz interessant, wie unterschiedliche Wege das gibt, weil eigentlich gerade diese AutorInnen-Bubble so wahnsinnig divers ist und so wahnsinnig unterschiedlich in den Art und Weisen, wie sie ihr Leben gestalten, wie viel Zeit sie dem Schreiben einräumen können. Und deswegen danke dir auf alle Fälle für diese Einblicke. Und ich würde dann auch sagen, danke, dass du hier warst und mit mir darüber gesprochen hast.
Sehr
und
gerne.
Würde dann sagen, wir verabschieden uns für dieses Kurzinterview. Ich muss mal gucken, morgen wirst es das nächste geben. Ich muss mal wieder nachzählen, wie viele wir schon haben. Aber deswegen vielen Dank und noch einen schönen Tag.
Das wünsche ich dir auch. Ciao.
Und immer dran denken, den Buchbiest-Podcast zu abonnieren.
Ha. Auf jeden Fall. Muss ich noch machen.
Sehr gut. Ich hätte wohl wirklich mal nachzählen sollen. Das waren jetzt schon das 24. Kurzinterview. Das heißt, das waren jetzt 24 Perspektiven, 24 Sichten auf den Buchmarkt, auf die Buchbranche und damit die Buchmarktrecherche. Aber das ist tatsächlich nicht das Ende des Buchbiest-Podcasts. Ich werde wieder da sein. Es wird wieder weitergehen. Tatsächlich auch schon nächsten Freitag, denn Freitag wird es jetzt so der neue Buchbiest-Tag. Ich möchte natürlich, dass ihr zwischendurch halt die Möglichkeit habt, mal reinzuhören, nachzuhören. Das heißt also, es wird jetzt nicht wieder täglich weiter Interviews geben. Das ist auch nicht zu schaffen, denn im Endeffekt bin ich vielen Interviews hinterhergerannt. Damit meine ich nicht die tollen Personen, mit denen ich gesprochen habe, sondern meine eigene Planung. Der Schnitt, Vorbereitung, Nachbereitung, es ist ein bisschen was. Aber es hat mir wahnsinnig Spaß gemacht. Ich habe was gelernt. Ich habe mit tollen Menschen geredet und bin mit ihnen ins Gespräch gekommen. Ich hoffe, dass du was da mitgenommen hast und jetzt auch nachhaltig mitnehmen wirst. Wenn du bisher noch Interviews hast, die du noch nicht gehört hast, würde ich es empfehlen, nicht nur, was den Algorithmus des neuen Podcasts hier angeht, sondern einfach wirklich, weil ich glaube, dass jeder Mensch eine eigene Perspektive und eine wahnsinnig wichtige Sicht auf die Dinge hat und dass wir genau aus diesem Kaleidoskop der Möglichkeiten uns ein besseres Bild von dieser Branche fassen können und selber halt in unserem Autorinnenleben halt auch den nächsten Schritt gehen können. Das heißt also, ich wünsche jetzt erstmal schöne Feiertage. Wir sehen und hören uns Und ja, ich wünsche dir alles Gute und ich freue mich auf die gemeinsame Zeit im Buchbiest Podcast. Würde mich natürlich freuen, wenn du es abonnierst. Übrigens, jeden Freitag ist auch der Tag, wo mein Newsletter, die Rasende Orange, rauskommt. Das heißt also, wenn du mehr Hintergrundinformationen haben möchtest oder auch den nächsten Aufruf nach Interviewgästen nicht verpassen möchtest, lohnt sich die Anmeldung. Hier unten kannst du das einmal machen und übrigens gleich herausfinden, welcher Buchmarketing-Typ du bist. Auch ganz interessant. Das Quiz, das habe ich hier auch angehängt. Also mach mit, sei dabei und ich freue mich ganz doll auf diese gemeinsame Zeit. Ciao.